Christoph Türke, Lehrerdämmerung. Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet. Heute läuft in der Schule so einiges anders als noch vor 20 Jahren. In vielen Klassen ist der Frontalunterricht ganz verschwunden. Stattdessen sitzen die Kinder allein oder in Gruppen und arbeiten an Projekten oder Arbeitsblättern. Wenn sie Fragen haben, werden sie vom Lehrer unterstützt. So können unterschiedliche Leistungsniveaus in einer Klasse vereint werden und die Kinder lernen gleichzeitig mit dieser Vielfalt umzugehen. Klingt genau nach der Schule, auf die du damals gerne gegangen wärst? Auf den ersten Blick vielleicht ja, doch auf den zweiten Blick hat diese neue Lernkultur einige Nachteile, wie du in den folgenden Blinks sehen wirst. Der Philosoph Christoph Türke nimmt die neue Lernkultur in Lehrerdämmerung komplett auseinander. Er beschimpft sie als Auswuchs des Neoliberalismus, mit dem unsere Kinder gequält werden, und lässt kein gutes Haar an ihren beiden Grundsätzen Kompetenzen und Inklusion. Laut Türke führt die neue, freiere Lernkultur dazu, dass am Ende des Tages alle weniger lernen und dafür bessere Noten bekommen. Und das kann kaum das Ziel unseres Bildungssystems sein. Stattdessen fordert der Autor eine Rückbesinnung auf klare Strukturen und starke Lehrer im Klassenzimmer. Damit stellt sich Türke gegen den momentanen Konsens und sichert sich den Zorn von begeisterten Waldorf- oder Montessori-Eltern. In der Vergangenheit provozierte Türke bereits mit seinen radikalen und kontroversen Thesen. 1993 löste er zum Beispiel eine Debatte um den Rassismusbegriff aus, als er in einem Vortrag das Temperament von Menschen mit Unterschieden in ihrer Hautfarbe und damit zusammenhängenden Stoffwechselprozessen in Verbindung brachte. Ob seine Kritik an der neuen Lernkultur berechtigt ist, ist ebenso umstritten. Mach dir mit den folgenden Blinks also am besten dein eigenes Bild. Blink Nummer 1. Alles ganz anders. Die neue Lernkultur ist kein Patentrezept für besseren Unterricht. Montessori und Waldorfschulen, Privatschulen, neue Unterrichtsformen, es tut sich was im deutschen Bildungssystem. Alle sind sich einig, dass der strenge Lehrer mit dem Rohrstock längst ausgedient hat. Auch die langatmigen Vorträge, bei denen alle stillsitzen mussten, und die wir selbst noch aus unserer Kindheit kennen, sind nicht mehr das, was wir uns für unsere Kinder wünschen. In den letzten Jahren hat sich in den deutschen Schulen eine neue Lernkultur entwickelt. Sie ist frei, kreativ und soll die individuellen Fähigkeiten der Kinder besser fördern. Dabei verändert sich sowohl die Zeitplanung des Unterrichts als auch die Rolle der Lehrenden. Heute können sich Kinder ihre Zeit oft selbst einteilen. Es gibt Stunden zur Freiarbeit und die Grenzen zwischen den Fächern verschwimmen. Viele Schüler arbeiten eigenständig und in ihrem eigenen Tempo an Arbeitsblättern oder Laptops. Dadurch wird der Lehrer immer mehr zu einer Art Talentcoach. Viele Eltern sind begeistert davon. Klingt das doch ziemlich genau nach der Schule, auf die sie als Kinder selbst gerne gegangen wären. Doch es gibt auch Kritiker an diesem neuen System. Gerade was die Rolle der Lehrenden betrifft, bringt diese Kultur nämlich einige Probleme mit sich. Ihre Aufgaben sind zum Beispiel viel weniger klar definiert. Wo es früher genaue und standardisierte Lehrpläne gab, stehen viele Lehrer heute recht hilflos da, wenn von ihnen gefordert wird, eine Stunde zum Thema Mensch und Natur abzuhalten. Lehrer haben heute oft zu viel Gestaltungsfreiraum. Das erhöht den Druck auf sie und macht es schwer, Standards einzuhalten. In den folgenden Blinks betrachten wir die problematischen Aspekte der neuen Lernkultur durch die Augen eines Philosophen. Dabei werden wir sehen, dass ein sinnvolles Schulsystem womöglich anders aussieht als das, was heute von den Anhängern der neuen Lernkultur gefordert und praktiziert wird. Blink Nummer 2. Freier Wettbewerb im Klassenzimmer. Die neue Lernkultur ist ein ideologisches Kind des Neoliberalismus. Um zu verstehen, was die neue Lernkultur wirklich ausmacht, müssen wir zunächst in ein Themengebiet eintauchen, das viele an dieser Stelle vermutlich nicht erwarten. Es geht um einen bestimmten Bereich der Wirtschaft, genauer gesagt um den Neoliberalismus. Wir wissen alle, dass unsere Wirtschaft immer weiter dereguliert wird und der Staat sich zusehends aus dem Marktgeschehen zurückzieht. Aber was hat das mit unseren Schulen zu tun? Eine ganze Menge. Denn der Neoliberalismus ist nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern hinter ihm steckt eine ganze Bandbreite an Theorien. Die neoliberale Ideologie greift seit den 80er Jahren immer weiter um sich. Und dabei beschränkt sie sich keineswegs nur auf Handel und Produktion, sondern dringt nach und nach in immer mehr Lebensbereiche vor. Die zentrale Idee ist dabei, jedem die nötige Freiheit zu geben, die er braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen oder ein erfolgreiches Leben zu führen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Den meisten Menschen gefällt dieser Trend, weil er ihnen scheinbar mehr Freiheiten gibt. Wir merken aber oft nicht, dass nicht alle Freiheiten gut für uns sind. Viele von uns haben zum Beispiel heute die Freiheit, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Doch diese Freiheit öffnet das Tor dafür, dass wir noch um Mitternacht unsere beruflichen E-Mails lesen und uns der Chef gerne mal am Wochenende anruft. Mit der neuen Lernkultur ist der Neoliberalismus auch in den Klassenzimmern angekommen. Wir arbeiten nicht mehr am Fließband oder von 9 bis 18 Uhr im Büro, das ist altmodisch. Genau wie der geregelte Frontalunterricht mit seinen festen Fächern und Zeitplänen. Heute soll alles individualisiert werden. Jedes Kind ist anders und soll die Freiheit haben, genau so zu lernen, wie es möchte. Doch wie bei der weniger strikten Trennung von Arbeit und Privatleben geht auch in der Schule etwas verloren. Wenn jedes Kind in seiner eigenen Geschwindigkeit lernt, gibt es wenige Erfahrungen, die die ganze Klasse gemeinsam macht. Das macht es für ein Kind zum Beispiel schwer, gut im Team zu arbeiten, weil es sich an das Einzelkämpfertum gewöhnt. Blink Nummer 3. Kompetent verkompliziert. Die neue Lernkultur basiert auf Kompetenzen anstatt auf Wissen. Eine der Säulen der neuen Lernkultur sind Kompetenzen. Es geht plötzlich nicht mehr darum, dass die Kinder Wissen vermittelt bekommen. Stattdessen sollen sie ihre persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln. Welche Folgen hat das für unsere Kinder? Leider nicht nur gute, denn Kompetenzen werden völlig überbewertet. Wir könnten sagen, dass der gute alte Homo sapiens mittlerweile zum Homo competens umdefiniert wurde. Um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir uns kurz die Geschichte des Kompetenzbegriffs ansehen. Ursprünglich handelte es sich dabei im Lateinischen um einen politischen Begriff, der die Zuständigkeit für ein bestimmtes Gebiet bezeichnete. Aus der Zuständigkeit für ein Gebiet wurde nach und nach das Wissen in einem bestimmten Bereich. Kompetenz bedeutete auch immer, in diesem Gebiet Zusammenhänge erkennen zu können. Die moderne Karriere des Begriffes Kompetenz begann in den 60er Jahren als Sprachkompetenz. Hier wurde Kompetenz plötzlich zu einem Ideal. Jedes Kind braucht Sprachkompetenz. Im Anschluss daran wurden Qualifikationen immer öfter in Kompetenzen umgetauft, obwohl die beiden Wörter eigentlich nicht das Gleiche bedeuten. Heute verwenden wir Kompetenz im Sinne von Sachverstand. Doch der braucht Grundlagen und muss Fachgrenzen überschreiten. Wir haben den Kompetenzbegriff also unzulässig eingeschränkt und verwenden ihn heute viel zu häufig. Daraus ergibt sich ein Problem. Wer von Kompetenzen redet, hat oft die Hoffnung, diese genau kontrollieren zu können, und zwar durchaus auch im wirtschaftlichen Sinn. In der Schule sollen Kompetenzen heute wissenschaftlich modelliert und ihre Vermittlung optimiert werden. Das Ziel ist dann, sie als geldwerte Leistungen messbar zu machen. Der Absolvent hat Medienkompetenz? Dann müssen wir auf das Einstiegsgehalt noch 100 Euro drauflegen. Das führt wiederum dazu, dass Bildungsausgaben nur noch dann gerechtfertigt erscheinen, wenn sie dazu dienen, Kompetenzen aufzubauen. Das ist aber so nicht möglich. Denn Kompetenzen sind sehr umfassend und betreffen immer mehrere Bereiche. Wir können also gar nicht genau sagen, welche Lektion dazu beiträgt, zum Beispiel Teamkompetenz oder Sprachkompetenz aufzubauen. Blink Nummer 4. Beweis mir das mal. Die Orientierung an Kompetenzen führt dazu, dass die Qualität unseres Bildungswesens sinkt. Es gibt noch ein weiteres Problem mit der Allgegenwart von Kompetenzen in unserem Schulsystem. Sie führt dazu, dass nach und nach die Standards und damit auch die Qualität des Unterrichts sinken. Denn die Lehrer stecken in einem Dilemma. Wenn Kompetenzen genau messbar sind, sollen möglichst viele Schüler hohe Standards in diesen Kompetenzen erreichen. Aber das geht nicht. Kinder sind unterschiedlich begabt und ein so ungenaues Messinstrument wie die beschriebenen Kompetenzen kann das nicht ändern. Und das Messinstrument wird immer ungenauer, je mehr wir den Fokus von Hard Skills auf Soft Skills verschieben. Hard Skills wie Rechnen oder Rechtschreibung treten heute immer mehr in den Hintergrund. Schließlich kann jeder schnell googeln, ob man nämlich jetzt mit H schreibt oder nicht. Stattdessen setzt die neue Lernkultur auf Soft Skills. Kreatives Schreiben, die Freude am Rechnen und eine persönliche Lernstrategie sollen heute entwickelt werden. Das Problem? Wie sollen wir bewerten, ob sich ein Kind eine gelungene Lernstrategie angeeignet hat? Schulen stehen heute unter dem Druck, möglichst viele gute Abschlüsse zu produzieren. Und da der Gegenstand dieser Abschlüsse schwer zu fassen ist, kommt es zu einer Inflation guter Noten. Das hast du toll gemacht. Kann zwar keiner nachprüfen, lässt die Schule im Vergleich aber gut dastehen. Durch dieses System wird die Vermittlung von echtem Wissen immer mehr in den Hintergrund gedrängt und die Rolle der Lehrenden verändert sich. Von den allwissenden Vorbildern, die sie früher einmal waren, werden Lehrer heute zu Dienern des neoliberalen Systems. Sie versuchen, sich auf jedes Kind individuell einzustellen und geraten dabei vollkommen durcheinander. So werden sie von einer Kontrollinstanz zu Lernberatern und Coaches. Tatsächlich sind die guten alten Schulnoten heute völlig out. Statt Zeugnissen gibt es zunehmend Portfolios und Kompetenzprofile. Und die lassen sich natürlich nicht besonders gut kontrollieren. Blink Nummer 5. Zu schön, um wahr zu sein. Das Konzept der Inklusion kann nicht funktionieren. Die Orientierung an Kompetenzen verschlechtert also die Qualität unseres Bildungssystems. Noch weiter nach unten wird diese Qualität durch die zweite Säule der neuen Lernkultur gedrückt, die Inklusion. Jeder, der heute ein Kind in der Schule hat, kennt den Trend, Kinder mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Entwicklungsstufen in eine Klasse zu stecken. Denn Inklusion ist das neue Zauberwort. Inklusion ist allerdings, genauso wie die Kompetenzen, ein zweischneidiges Schwert. Auch hier lohnt sich ein kleiner Ausflug in die Geschichte des Begriffes. Das Gegenteil von Inklusion ist Ausgrenzung. Die Idee der Ausgrenzung entstand in der Soziologie mit der zunehmenden Industrialisierung. Ausgrenzung bezeichnet dabei die Erfahrung persönlicher Nutzlosigkeit. Du kannst nicht an einem Fließband arbeiten? Dann brauchen wir dich hier nicht. Schau zu, wo du bleibst. Später wurde dieser Begriff auf andere Bereiche ausgedehnt. Auf das Geschlecht oder den sozialen Status zum Beispiel. Inklusion sollte dann diesen Entwicklungen entgegenwirken. Allerdings beruht das ganze Konzept schon auf einem Missverständnis, denn Ausgrenzung führt nicht dazu, dass jemand aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Im Gegenteil. Konnte zum Beispiel jemand nicht in einer Fabrik arbeiten, war er viel mehr darauf angewiesen, gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu unterhalten. Nichtzugehörigkeit ist immer auch etwas Positives, denn sie fördert Eigenständigkeit. Das zeigt, dass Inklusion nicht immer ein Idealzustand ist. Hinzu kommt, dass bei der Umsetzung der Inklusion heute eine heillose Verwirrung herrscht. Die Behindertenkonvention der UN ist zum Beispiel seit 2008 für deutsche Schulen bindend, doch kaum jemand versteht, was sie eigentlich fordert, was unter anderem auch an Übersetzungsproblemen liegt. Das eigentliche Problem sitzt aber noch tiefer. Inklusion ist ein neoliberales Projekt. Mit ihr sollen Bildungskosten, wie zum Beispiel die Ausgaben für Sonderschulen, unter dem Deckmantel der Gemeinsamkeit eingespart werden. Am Ende wird damit aber nur eines erreicht. Die Qualität des Unterrichts sinkt weiter ab, da die leistungsschwachen Schüler mitgezogen werden müssen. Das ist auch für die betroffenen Schüler nicht unbedingt gut. Anstatt in ihrem eigenen Schutzraum lernen zu können, werden sie dem Druck des allgemeinen Bildungswesens ausgesetzt. Blink Nummer 6. Von Natur aus neugierig? Für eine gelungene Lernkultur müssen wir verstehen, wie Lernen funktioniert. Wir haben gesehen, dass die neue Lernkultur nicht immer funktioniert. Wie sollte also ein besseres Schulsystem aussehen, das echte Qualität bietet? Dazu sehen wir uns erst einmal kurz an, was Lernen eigentlich ist und wie es funktioniert. Denn auch hier geht die neue Lernkultur von einigen falschen Prämissen aus. Menschen lernen zunächst einmal genauso wie Tiere durch Nachahmung. Im Unterschied zu Tieren beginnt der Mensch aber irgendwann, sein Tun zu reflektieren und den Willen anderer in seinem Denken zu berücksichtigen. Im Alter von 9 Monaten erlebt jedes Baby eine kleine Revolution. Dann stellt es nämlich fest, dass andere Menschen ein Eigenleben führen. Damit verändert sich das Verhältnis zur Mutter und das Kind beginnt, Hinweisen zu folgen, zum Beispiel wenn die Mutter auf etwas zeigt. So beginnt das eigentliche Lernen. Dass wir von Natur aus neugierig sind und lernen wollen, ist falscher Kitsch. Jeder Mensch möchte so bequem wie möglich leben und lernt nichts freiwillig. Erst Entbehrung oder Zurückweisung führt dazu, dass wir unser Verhalten ändern und etwas lernen. Es ist ganz normal, dass uns das Unbekannte erschreckt. Wir lernen nur, um Widerstände zu überwinden und etwas gegen einen Mangel, eine Ohnmacht oder eine Nichtzugehörigkeit zu unternehmen. Wenn uns das gelingt, dann ist Lernen sogar schön. Wer Kinder nur lernen lässt, was sie wollen, macht einiges verkehrt. Kinder brauchen Lehrer, damit sie ihnen zeigen, welche Dinge sie lernen sollen. Eltern können das nicht leisten, denn Kinder brauchen eine gewisse Distanz, damit sie sich auf den Inhalt konzentrieren können. Lernen ist immer emotional. In jedem Kind passiert dabei ein Wechselspiel aus der Hoffnung auf Mündigkeit und der Angst vor Enttäuschung. Es gibt kein Lernen ohne Angst und Hoffnung. Daher ist es auch illusorisch zu denken, dass in der Schule immer alles problemlos als Kompetenz vermittelt werden könnte. Wir sehen also, dass Lernen anders funktioniert, als viele Anhänger der neuen Lernkultur denken. Doch was folgt daraus für unsere Schulen? Blink Nummer 7. Das Heft in die Hand nehmen. Um erfolgreich zu lernen, brauchen wir vor allem starke Lehrer. Tatsächlich sollten wir einige der Dinge, die wir im Eifer der neuen Lernkultur gerade abschaffen, dringend bewahren, damit unsere Kinder möglichst effektiv und gut lernen können. Dazu gehört zum Beispiel die genaue Zeitplanung der Schulstunden und Pausen. Lehrer und Schüler brauchen ein Plenum, einen genauen Anfangs- und Endpunkt jeder Stunde und festgesetzte Pausen. Das ist nicht nur für die Struktur, sondern auch für das Verständnis wichtig. Wir verknüpfen Dinge erst mit Bedeutung, wenn sie in einer gemeinsamen Jetzt-Zeit, in der Raum und Fokus geteilt werden, hervorgehoben werden. Das Lernen in einem Klassenverband schafft diesen förderlichen Rahmen. Wir können uns nicht lange intensiv konzentrieren. Diese relativ kurzen Phasen müssen wir für das gemeinsame Lernen nutzen. Dabei wird aber nie der Gegenstand selbst vermittelt, sondern immer nur eine Skizze oder eine Orientierung. Das eigentliche Verständnis passiert individuell. Sobald ein Schüler einen Stoff reproduziert, also sich mit ihm auseinandersetzt und das aufschreibt, was er lernt, eignet er ihn sich an. Daher brauchen wir beides, den klassischen Plenarunterricht und Zeit für das individuelle Lernen, in der die Schüler das, was ihnen vom Lehrer gezeigt wurde, selbst verarbeiten. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Lehrer ihre alte Rolle im Klassenzimmer wieder zurückbekommen. Die eigentliche Lehrtätigkeit wird heute zu oft von Arbeitsblättern übernommen, die der Lehrer nur austeilt. Philosophisch betrachtet geht dabei die Übertragungsliebe verloren, also die emotionale Komponente der Stoffvermittlung. Dadurch fehlt es den Schülern an positiver Zuwendung. Um das auszugleichen, verwenden die Lehrer inflationär viel Lob, was aber echte Zuwendung nicht ersetzen kann. Durch die neue Lernkultur verlieren also Schüler und Lehrer. Wir brauchen heute starke Lehrer mit mentalem Rückgrat, die aufstehen und sich den gefährlichen neoliberalen Tendenzen der neuen Lernkultur entgegenstellen. Danke, dass du dir Lehrerdämmerung, was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet, von Christoph Türke angehört hast. Die Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. In deutschen Schulen hält eine neue Lernkultur Einzug, die sich auf Individualität, Freiheit, Kompetenzen und Inklusion stützt. Doch diese Lernkultur ist nur eine Weiterführung des Neoliberalismus in unseren Schulen und sorgt dafür, dass die Qualität des Unterrichts sinkt. Um guten Unterricht zu leisten, brauchen wir klare Strukturen und starke Lehrer. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Lehrerdämmerung als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.